Hallo!
Hallo und willkommen bei der nächsten Episode unserer Podcast-Reihe. Um euch wieder viele interessante Informationen zu liefern, haben wir heute die Expertin Christine Becker vom Wasserverband Lausitz zu Gast.
Bevor wir aber mit dem Interview beginnen, haben wir noch ein paar Zahlen und Fakten zum Wasserverband Lausitz. Die Kernaufgaben des Unternehmens sind die Trinkwasserversorgung und natürlich auch die Schmutzwasserentsorgung, doch auch die Dichtheitsprüfung von kleinen Klärwerken und auch die mobile Entsorgung von Fettschlämmen zählen zu den Aufgaben des Verbands.
Die Lausitz liegt im Osten Deutschlands, genauer gesagt im südlichen Teil von Brandenburg und im nördlichen Teil von Sachsen. Das Verbandsgebiet besitzt eine Fläche von 871 Quadratkilometer und es werden rund 78.200 Einwohner durch den Wasserverband Lausitz mit Trinkwasser versorgt.
Und nun aufgepasst, damit ihr noch weitere spannende Fakten und Zahlen erfahrt.
Ja, wir haben heute die Frau Becker zu Besuch hier vom Wasserverband Lausitz. Ich würde Sie bitten, erstmal was über Ihre Person zu erzählen, einzuleiten, wie Ihr Werdegang war und ja.
Ja, also auch von mir hallo in die Runde. Ich freue mich, heute hier zu sein. Mein Name ist Christine Becker. Ich bin ehemalige Studentin der Wasserwirtschaft an der TU Dresden und jetzt Fachingenieurin für Trinkwasser bei der Wasserverband Lausitz Betriebsführungs GmbH. Wir sind ein privates Unternehmen für die Wasserwirtschaft und halten gerade die Betriebsführung für das größte Wasserwerk in Brandenburg inne.
Okay, sehr schön. Und was sind da so Ihre Hauptaufgaben des Unternehmens?
Das Unternehmen an sich betreut alle betriebstechnischen Aufgaben der Wasserwirtschaft bzw. des Wasserverband Lausitz. Das heißt, wir machen die technische Betriebsführung, indem wir uns um die Anlagen und um die Technik kümmern. Wir betreuen die kaufmännische Betriebsführung, kümmern uns sozusagen um die gesamte Abrechnung und die Akquise von neuen Projekten. Wir kümmern uns auch um den Kundenverkehr, schauen, dass da im Prinzip alles ordnungsgemäß verläuft, erstellen Hausanschlüsse zum Beispiel, machen im Prinzip alles, was mit der Wasserwirtschaft im kommunalen Bereich zu tun hat.
Okay, das ist ja schon mal ein sehr, sehr weites Spektrum. Und aus welcher Region bezieht denn der Wasserverband Lausitz sein Wasser?
Der bezieht das aus dem Lausitzer Urstromtal. Das ist eins der alten Urstromtäler, was aus Breslau Richtung Magdeburg verläuft. Und da haben wir das große Glück, dass wir auch gar nicht so tief müssen, um an das Rohwasser heranzukommen. Das heißt, unsere Brunnen sind alle zwischen 20 bis 30 Meter nur tief. Da haben wir großes Glück, dass wir nicht so tief nach unten müssen.
Okay, ist denn der Wasserverbrauch in den vergangenen Jahren gestiegen? Und wenn ja, welche Ursachen könnte das eventuell haben?
Ja, tatsächlich haben wir über die letzten Jahre schon einen Anstieg in unserem Wasserverbrauch mitbekommen, wobei man das noch ein kleines bisschen differenzieren muss. Das heißt, früher zu DDR-Zeiten war ja der Braunkohletagebau in der Lausitzer Region noch viel ausgeprägter. Und das Wasserwerk in Tettau, in dem ich tätig bin, dies gibt es schon seit 1956. Und dort wurden im Mittel am Tag ungefähr 60.000 Kubikmeter an Trinkwasser aufbereitet. Mit dem Umbruch in der Wende bzw. mit dem Rückgang des Braunkohletagebaus ist aber der Wasserbedarf extrem eingebrochen, sodass dann in 2007 ein neues Wasserwerk am gleichen Standort eröffnet worden ist. Dieses hatte dann nur noch eine Trinkwasseraufbereitungskapazität von 24.000 Kubikmeter am Tag. Und das hat uns eigentlich auch gereicht in den letzten Jahren, aber auch nur, weil wir das große Glück hatten, wir konnten aus dem Wasserwerk Schwarze Pumpe, bei dem der große Tagebau ist, konnten wir Wasser über eine Fernleitung beziehen. Somit hatten wir das große Glück, wir konnten das Wasserwerk in Tettau relativ konstant durchfahren. Dann gab es aber die Information, dass das Wasserwerk in Schwarze Pumpe sein Trinkwasser bzw. die Wasseraufbereitung für den Trinkwasserverbrauch einstellen wird, das heißt nur noch die Grundwasseraufbereitung vornehmen wird. Und da hatten wir natürlich dann diesen Mehrbedarf von ungefähr 2 Millionen Kubikmeter im Jahr, den mussten wir natürlich dann irgendwie selber abfangen. Und deshalb wurde dann in 2019 das zweite Wasserwerk am gleichen Standort errichtet, sodass wir jetzt Wasserwerk 1 und 2 haben und insgesamt eine maximale Aufbereitungskapazität von 43.000 Kubikmetern am Tag. Also dahingehend hat sich das schon dadurch erhöht, dass wir jetzt natürlich den Wasserbedarf von diesem Wasserwerk Schwarze Pumpe, den wir sonst in Spitzenzeiten einfach eingekauft haben, selbst aufbereiten müssen. Und in Gesamtzahlen kann man das einfach mal so sagen, dass wir in 2018 8 Millionen Kubikmeter im Jahr aufbereitet haben, im Jahr 2019 9 Millionen und jetzt 2020 und 2021 jeweils ungefähr 10 Millionen Kubikmeter im Jahr an Trinkwasser aufbereiten. Also ist schon eine ganz schöne Menge, die dort durch unsere Rohre läuft.
Ja, wirklich. Also ich hätte jetzt auch gesagt, eine ganz schöne Menge. Was für Gebühren kann man sich da vorstellen für das Trinkwasser, Schmutzwasser und auch für die mobile Entsorgung?
Eine gute Frage, beziehungsweise etwas, worüber sich der Wasserverband Lausitz sehr rühmt. Und zwar hat er seit 20 Jahren eine Gebührenstabilität für das Trinkwasser. Das heißt, der normale Kubikmeter kostet 1,47 Euro. Das Schmutzwasser kostet 3,08 Euro für den Kubikmeter. Und die mobile Entsorgung kostet 39 Cent pro bezogenen Kubikmeter Trinkwasser plus eine Transport- und Anfahrtsgebühr, je nachdem, wohin der mobile Entsorger dann kommen muss.
Okay, ja, und wie viel Prozent der Bevölkerung sind denn tatsächlich noch nicht an das allgemeine Abwassernetz angeschlossen, also auf ihren Standort natürlich bezogen?
Genau, also im Wasserverband Lausitz haben wir einen Anschlussgrad von 84% mit dem Stand 2020. Die neuen Zahlen kommen immer erst zum Folgejahr, kann ich jetzt noch nicht ganz für 21 sagen, aber ungefähr 84%. Also 16% an Einwohnern, das entspricht ungefähr 12.000 Menschen, sind jetzt noch nicht an die zentrale Entsorgung angeschlossen, sondern werden dezentral besorgt.
Und möchte man das jetzt ändern? Also schon, dass mehr Menschen am Netz mit angeschlossen sind?
Also generell ist bei uns immer so das Vorgehen, dass bei jedem Neuanschluss immer geguckt wird, ob die Möglichkeit besteht, ihnen das zentrale Entsorgungsnetz anzuschließen. Aber es gibt natürlich Ortschaften, die sind da ist der Kosten-Nutzen-Faktor nicht gegeben. Und soweit wie ich das jetzt weiß, ist für die nächsten 2 Jahre keine größere Anschlusskampagne geplant, also dass zum Beispiel ganze Ortschaften angeschlossen werden. Okay. Es ist aber schon so, dass individuell geguckt wird und auch dann einfach einmal Entscheidungen zum Wohle des Anwohners oder des neuen Anwohners getroffen werden. Und wenn es möglich ist, wird immer versucht, ihn an die zentrale Entsorgung anzuschließen.
Genau, und bei den Prozent der Bevölkerung, die bis jetzt noch nicht an das allgemeine Abwassernetz angeschlossen sind, da sollte ja die Abwasserentsorgung natürlich trotzdem stattfinden. Und da haben wir auch gelesen, dass es sogenannte Sammelgruben und Kleinklärwerke gibt. Und da wollten wir einfach mal fragen, wie viele solche Sammelgruben oder Kleinklärwerke gibt es denn noch auf Ihren Standort natürlich bezogen?
Also ich habe ja gesagt, dass wir ungefähr 12.000 Einwohner haben, die eben noch nicht an das zentrale Entsorgungsnetz angeschlossen sind. Und wir haben insgesamt 6.000 Kleinkläranlagen und 6.300 Sammelgruben, die von uns entsorgt werden, immer in regelmäßigen Abständen. Dazu kommen auf dem gesamten Verbandsgebiet des WRL 11 Kläranlagen, die eine Gesamtkapazität von 127.000 Einwohnern werden. Wir haben ja nur knapp 80.000 Einwohner im Verbandsgebiet, aber die Industrie, die dazukommt, wird natürlich auch über die Kläranlagen mit entsorgt.
Dann kennen es ja viele von uns eigentlich, da haben viele, glaube ich, eigene Erfahrungen. Und zwar, wenn die Rohre verstopft sind. Und da wollen wir natürlich auch fragen, dann wodurch können solche Verstopfungen von solchen Wasserrohren denn entstehen?
Da müsste man auch vielleicht nochmal differenzieren, ob es sich jetzt um Trinkwasser oder um Abwasserrohre handelt. Also bei Abwasserrohren ist ganz klar Haare und Fette, Müll, Hygieneartikel, die unbedacht in die Toilette oder in den Abfluss ausgegossen werden, auch Speisereste, die dafür sorgen können, dass man sogenannte Fettpfropfen in den Kanalsystemen halt hat. Die verblocken natürlich alles und führen zu einem extremen Mehraufwand. Da kann man auch nochmal das Beispiel aus London wieder nennen, mit dem kilometerlangen Haar- und Fettpfropfen, der sich dort im Kanalsystem festgesetzt hat. Also von daher auch von meiner Bitte nochmal, keine Haare in die Toilette, keine Ohrstäbchen, keine Windeln, nichts, was nicht Fäkalien sind, bitte in die Toilette entsorgen. Ich nehme da auch gerne immer jemanden mit auf die Kläranlage, um das zu zeigen. Ich habe da schon viele Freunde noch abgeschreckt, bei denen ich dann doch mal Haare im Klo gesehen habe. Also das ist wirklich mein Wunsch, dass da die Leute einfach etwas umsichtiger werden bei dem, was sie denn da entsorgen. Ansonsten bei Trinkwasserrohren kann es auch zu Verstopfungen kommen. Das liegt aber meistens daran, oder zumindest bei uns in der Region, dass wir einen erhöhten Eisengehalt im Rohwasser haben. Und der wird natürlich unter den entsprechenden Richtwerten der Trinkwasserverordnung soweit herausgefiltert. Aber es kann immer noch sein, dass so kleine Restmengen an Eisen und Mangan noch im Trinkwasser vorhanden sind, die dann über die Strecke der Rohre einfach ausfallen über die Zeit. Und das kann natürlich für eine Trinkwasserleitung, die seit 60 Jahren beispielsweise im Boden ist, dafür sorgen, dass sich der Querschnitt um die Hälfte halbiert. Und es dann, wenn natürlich immer irgendwas noch eingebracht würde, durch einen Rohrbruch zum Beispiel zu Verstopfungen oder zu anderen Sachen führen kann.
Ja, das stimmt. Das sollten wir uns vielleicht auch mehr zu Herzen nehmen, das, was Sie gesagt haben, was wir eher nicht ins Klo schmeißen sollten. Und da gibt es ja auch diese Kanalreinigung. Und zwar sind das ja auch solche Maßnahmen eigentlich, um also die Abwasserleitungen oder auch Schächte, sage ich mal so, zu reinigen. Und das wird ja auch oft, kann man ja auch oft auch auf den Straßen beobachten, wenn das jetzt mit den Gullydeckeln zum Beispiel, wenn die da angehoben werden und da die Kanäle gereinigt werden. Und wie wird denn überhaupt so eine Kanalreinigung durchgeführt und wie oft wird diese zum Beispiel gemacht?
Also die Durchführung bei uns wird so angestrebt, dass wir einmal im Jahr immer an vorher definierten Standorten eine Kanalreinigung durchführen. Die wird auch über die öffentlichen Kanäle mitgeteilt an die Anwohner, weil es ja doch zu Geruchsbelästigungen kommen kann. Und dann ist es so, dass wir innerhalb von 5 Jahren das komplette Verbandsgebiet gespült haben, definitiv. Manchmal oder manche Orte, die einfach stark belastet sind oder bei denen vielleicht das Gefälle in den Abwasserleitungen nicht ganz stimmig ist, die dann öfter gespült werden müssen. Ansonsten ist es aber so, dass wir vorher einfach definieren, wann welcher Bereich dran ist. Dieser wird gespült und nach spätestens 5 Jahren ist das komplette Netz einmal komplett durchgespült worden.
Genau, und wir hatten auf Ihrer Internetseite nämlich gelesen, dass Sie auch solche mobilen Entsorgungen von diesen Fettschlämmen durchführen. Und Fettschlämme sind ja eigentlich solche schwarzen, nicht riechen, also nicht gut riechenden Schlämme, die natürlich auch beispielsweise durch dieses Faulen, glaube ich, in dieser Kläranlage natürlich auch entstehen. Und da haben wir uns natürlich gefragt, wie oft muss denn so eine mobile Entsorgung von Fettschlämmen durchgeführt werden und wie finden diese statt?
Also das kommt jetzt ganz auf den Betrieb an, der für diese Schlämme zuständig ist. Also normalerweise ist es ja so, dass diese Fettschlämme einen bestimmten Abfallschlüssel haben. Das heißt, sie werden aus Industrien, also Gaststätten, Großküchen, Fleischereien, Schlachtanlagen und ähnlichen produziert. Die fallen an und werden dann immer, je nachdem wie groß der Betrieb ist, unterschiedlich oft abgeholt. Das kann einmal im Jahr sein, das kann alle 2 Jahre sein, das kann aber auch jedes halbe Jahr sein. Also das kommt immer auf den Umfang an, wie viel von den Fetten jetzt abfällt. Und es handelt sich hierbei um pflanzliche oder tierische Fette. Sie müssen organisch, faulungsfähig und gut pumpfähig sein, damit man sie überhaupt transportieren kann. Und ansonsten gibt es aber in dem Sinne keine Einschränkung, was angenommen wird oder nicht.
Okay, das ist gut.
Gut, und dann würde ich jetzt noch ein bisschen mal zum allgemeinen Standort Lausitz fragen. Und zwar wissen wir ja, dass die Lausitz sehr durch Braunkohletagebau und auch Landwirtschaft geprägt ist. Und jetzt möchte ich einfach mal fragen, welche besonderen Schwierigkeiten treten denn überhaupt dann auf? Also im Wasserwerk zum Beispiel, wodurch kommst du zu so einer großen Eisenhydroxidbelastung?
Also bei unserem Standort Tettau ist es so, dass wir einfach aufgrund der geologischen Gegebenheiten einen sehr hohen Eisenanteil im Rohwasser schon haben, beziehungsweise in den Gesteinsschichten. Und dass dieser natürlich dann aufgrund der Grundwasserfließrichtung gelöst wird und wir auch eine sehr breite Fassungstrasse haben. Das heißt, sie erstreckt sich über mehrere Kilometer, also bis zu 7, 8 Kilometer lang ist unsere Fassungstrasse. Das heißt, wir haben natürlich an jeder Stelle dieser Fassungstrasse eine andere geologische Gegebenheit. Das heißt, manche Brunnen fördern etwas mehr Eisen, gelöstes Eisen als andere Brunnen. Und wir versuchen das natürlich im Wasserwerk dann dadurch ein bisschen auszugleichen, indem wir verschiedene Pumpen in verschiedenen Konstellationen fördern lassen. Für die Aufbereitung ist es dann natürlich wichtig, dass wir zum einen den pH-Wert anheben, damit das saure Grundwasser auf ein anderes Niveau gehoben wird, sodass das Eisen als Eisen-3 ausfallen kann, als Eisenhydroxid. Und dieses Eisenhydroxid wird dann durch einen Filter herausgefiltert, ebenso wie das Mangan.
Und mit welchen Substanzen tun Sie jetzt im Prinzip den pH-Wert anheben?
Wir nutzen eine 5-prozentige Kalkmilch, um den pH-Wert anzuheben. Wir haben da meistens einen pH-Wert von ungefähr 6,0 und heben ihn dann mit dem Zuge oder mit der Zugabe der Kalkmilch auf einen pH-Wert von 9,0 an. Und dieser baut sich dann während des Durchlaufs durch das Wasserwerk auf einen Wunsch-pH-Wert von uns zwischen 8,1 bis 8,3 ab.
Und dann entstehen ja im Prinzip Flocken.
Genau.
Und wie werden die genau herausgefiltert?
Das funktioniert zum einen, beziehungsweise wir festigen diese Flocken, indem wir noch ein Flockungshilfsmittel hinzugeben, dieses aber nur so gering dosiert, dass es im Trinkwasserablauf nicht mehr nachweisbar ist. Und wenn diese Flocken sich, sage ich mal, zusammengefunden haben, werden sie als allererstes durch eine Sedimentation abgesetzt. Diesen Eisenschlamm ziehen wir ab und bereiten ihn in unserer eigenen Eisenschlammanlage auf. Und der Restgehalt, der dann noch in unserem Rohwasser vorhanden ist, wird über einen freistehenden Sandfilter filtriert. Dort ist es einfach eine reine mechanische Filtration. Das heißt, das Rohwasser rieselt von oben nach unten durch den Sandfilter hindurch. Das Eisen bleibt in den Lücken zwischen den einzelnen Filterkörnern hängen. Und an diesen Filterkörnern sitzen noch manganreduzierende Bakterien, die dann das Mangan für uns im Prinzip kostenfrei herausfiltern, sodass wir da keine Probleme haben.
Genau, das ist sehr praktisch.
Genau, deshalb darf man zum Beispiel auch nie eine Desinfektion vom Trinkwasser noch in dem Aufbereitungsprozess machen. Wir haben auch das große Glück, dadurch, dass wir Grundwasser fördern, dass wir da keine biologischen Probleme haben. Das heißt, wir haben keine Bakterien oder Viren in unserem Rohwasser, müssen demnach auch nicht desinfizieren oder andere Substanzen hinzugeben. Das heißt, wir kommen einfach mit der Kalkmilch und diesem Müh an Flockungshilfsmittel durch die komplette Trinkwasseraufbereitung.
Und in dem Zusammenhang können wir auch fragen, welche Produkte können aus dem anfallenden Eisenhydroxidschlamm produziert werden?
Das ist eine gute Frage. Damals wurde das ja, also vor ungefähr 30 Jahren, wurde das ja einfach irgendwo im Wald ausgebracht oder irgendwo verscharrt. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir einen Abnehmer gefunden haben, der den Eisenhydroxidschlamm als Rohstoff nutzt, und zwar um daraus Geruchsbindemittel herzustellen. Und diese Geruchsbindemittel können dann wieder im Abwasserbereich oder auf Baustellen eingesetzt werden, weil sie im Prinzip wirklich lästige Gerüche, vor allen Dingen so bei Abwasserschächten oder so, wieder binden können.
Okay. Und wir hatten ja vorhin schon mal kurz diesen Tagebau angesprochen, dass im Prinzip der immer weiter rückläufig ist. Und hat das jetzt auch spezielle Auswirkungen auf die Trinkwasseraufbereitung, also dass es einfacher wird, diesen Eisenschlamm zu fällen oder die Menge?
Genau. Also für die Trinkwasseraufbereitung hat jetzt der Wegfall des Tagebaus für uns im Tettau keine große Auswirkung, aber man merkt natürlich, dass der Grundwasserstand dadurch extrem ansteigen wird. Und man muss sich ja immer bewusst sein, dass wenn jetzt gerade in den Regionen mit den großen Tagebaufeldern der Grundwasserspiegel ansteigt, dass die gesamten Schadstoffe, die während des Tagebaubetriebes angelagert worden sind, dass die dann durch das ansteigende Grundwasser gelöst werden. Und dadurch hat man ja eher das Problem, dass Schadstoffe gelöst ins Grundwasser kommen und diese durch die Fließrichtung des Grundwassers natürlich zu anderen Städten weitergetragen werden, sodass wir jetzt vielleicht gar nicht das große Problem haben mit dem Tagebau, aber zum Beispiel Trinkwasseranbieter oder beziehungsweise Wasserwerke, die etwas weiter nördlich liegen, beziehungsweise in Abstromrichtung des Grundwassers und die dann eher mit dem Problem von viel zu viel Sulfat oder auch viel zu viel Eisengehalt damit klarkommen müssen. Das heißt, es hat dann schon langfristig Auswirkungen darauf, dass eventuell die Trinkwasseraufbereitung verteuert wird, weil man eben in neue Verfahren investieren muss oder im Prinzip, weil man noch mehr Zusatzstoffe hinzugeben muss.
Ja, wir haben jetzt wirklich eine ganze Menge über die Wasserwirtschaft selbst gesprochen, aber ich hätte jetzt noch mal eine Frage zum Wasserverband Lausitz. Und zwar, was gibt es denn für Angebote des Unternehmens für Schüler und Studenten?
Das ist eine gute Frage, denn wir sind immer auf der Suche nach neuen Fachkräften. Das heißt, bei uns kann sich jeder melden, egal ob Studentin, Schüler oder Schülerin. Wir haben in jedem Bereich einen Platz frei. Man kann sich entweder in unsere eigenen Planungsabteilungen umschauen, man kann im kaufmännischen Bereich reinschnuppern oder man kann auch auf den Anlagen arbeiten. Also da, denke ich, finden wir für jeden Interessierten ein passendes Plätzchen.
Okay, vielen Dank.
Vielleicht auch für uns, genau.
Ja, Sie sind herzlich willkommen, mal vorbeizuschauen. Ich hoffe ja auch, dass es Corona-bedingt bald wieder möglich sein wird.
Das hoffen wir auch. Ja, dankeschön.
Wir bedanken uns sehr bei Frau Becker für das Interview und möchten noch einmal wichtige Fakten zusammenfassen. In den vergangenen Jahren ist der Wasserverbrauch gestiegen. Das kann durch unterschiedliche Ursachen kommen, wie zum Beispiel vermehrter Einbau von Gartenwasserzählern.
Innerhalb unseres Interviews wurde dieser Appell schon einmal getätigt. Doch man kann es nicht oft genug sagen. Bitte werft keine Haare, Hygieneartikel, Müllreste und noch viele andere Dinge in die Toilette. Außerdem wird für das saure, eisenhaltige Wasser eine dreistufige Trinkwasseraufbereitung angewandt.
Des Weiteren kommt es durch geologische Gegebenheiten und breit gefächerten Wasserfassungstrassen zu einer großen Eisenhydroxidbelastung. Landwirtschaftliche Nutzung und Tagebau sind Schwierigkeiten, die für den Standort Lausitz auftreten.
Hast du beispielsweise Lösungsvorschläge oder bist du Schüler oder Student, dann kannst du dich gern für ein Praktikum bewerben.
Für unsere Überlegungen und für unsere Auswahl der Fragen haben wir übrigens besonders die Website der Unternehmensgruppe genutzt.
Unter www.wal.de findet ihr eine sehr gute, strukturierte, übersichtliche Website, auf der ihr weitere Informationen zum Unternehmen, aber auch in Bezug auf ein Praktikum finden könnt.
Und als kleiner Denkanstoß am Ende möchte ich euch noch sagen, dieser Spruch "Safe water, drink beer", den ihr alle bestimmt schon einmal gehört habt, klingt zwar eigentlich lustig und anstrebend,
aber wenn man das Ganze fachlich betrachtet, dann ist der Spruch tatsächlich falsch.
Genau, denn um eine Flasche Bier 0,5 Liter herzustellen, benötigt man 150 Liter Wasser.
Also dann doch lieber Wodka trinken.
Und damit verabschieden wir uns.
Tschö mit Ö.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.